Ich sag mal, dieses Überthema neugierig bleiben, das begleitet mich doch sehr und auf allen Ebenen, beruflich, privat, irgendwie so dieses ganze Thema, einfach weiterhin immer wieder Dinge zu hinterfragen, neugierig zu bleiben, neue Dinge zu lernen.
Neuer Sonntag, eine neue Folge. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich 2022 in den FC Viktoria Berlin investiert habe. Das ist ein Fußballverein, in dem sich das Frauenteam auf eigene Beine gestellt hat. 6 Gründerinnen haben das Projekt an den Start gebracht, die Frauenabteilung dabei sozusagen ausgegründet, um zu zeigen, dass Frauenfußball auch anders kann, wenn er nur die richtige Unterstützung und Liebe erfährt, die er auch verdient. Heute in diesem Podcast geht es allerdings nicht um die Erstehung, um das Why oder das Wie von diesem Projekt. Das habe ich schon mal mit Verena Pauster tatsächlich im Jahre 2022 direkt besprochen. Hört gerne dafür mal in Folge 60 rein. Heute geht es vielmehr um den fetten, fetten nächsten Schritt, den der Verein gemacht hat. Es geht nämlich um das Investment des Monarch Collectives in den FC Viktoria Berlin. Monarch Collective, das ist ein von Frauen gegründeter und geführter US-Fonds. Und dieses Investment ist das erste US-Growth-Investment in den deutschen Frauenfußball. Einfach Geschichte. Für mich, das habe ich auch ausführlich in meinem LinkedIn-Post geschrieben, ist das wirklich eine Form der Korrektur, von Empowerment und von Rebellion, weil Frauenfußball war gesetzlich in Deutschland verboten, von 1955 bis 1970, das wissen ganz viele nicht. Und in dieser Zeit konnte der Fußball der Männer natürlich total florieren, wachsen, es wurde stark investiert. Und die Schere, die zwischen Männer- und Frauenfußball damals und dadurch entstanden ist, die gibt es natürlich noch heute. Dass Investoren, die in den Fußball einsteigen, nicht allen Fans schmecken, das ist klar und bekannt, das besprechen wir heute auch. Außerdem sprechen wir über die neu ausgegründete DFL der Frauen, was das bedeuten könnte für den Fußball. Die aktuelle Kreuzbandepidemie ist ein Thema und die große Vision für den FC Viktoria Berlin. Ich hab's geliebt, ihr hoffentlich auch. Und kommt doch unbedingt mal zu so einem Spiel vorbei, vielleicht treffen wir uns da ja sogar. Würde mich total freuen. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Lisa Vera. Ich wollte gerade sagen, du bist selber ein bisschen unüberzeugt von deinem eigenen Motto, aber das ist in Ordnung. Das ist aber ein schönes Motto. Du hast gerade auch nochmal das nicht nur mit Neugier, sondern auch mit immer weiter lernen verbunden, was immer so schön klingt, aber das ist schon aufwendig, weil das bedeutet auch, und hinterfragen hast du gesagt, da muss man sich aber auch selber immer wieder hinterfragen. Seine eigenen Habits, seine eigenen Marotten, da muss man schon immer sehr offen bleiben und das ist eben anstrengend, weil das heißt, neue Dinge zu lernen, zu investieren in mehr Wissen und so, das ist schon groß auch.
Total. Und es ist vor allem auch häufig oder kann es auch frustrierend sein, weil gerade neue Dinge lernen, das ist, finde ich, je älter man wird, desto gefühlt anstrengender ist es ja und desto mehr, finde ich, hinterfragt man dann, okay, muss ich das jetzt wirklich nochmal alles mir neu aufschaffen oder bin ich nicht eigentlich mit dem Setup, was ich jetzt habe, irgendwie ganz, ganz happy? Aber ich finde das gut, weil ich finde, also ich, wie gesagt, auch wenn es frustrierend ist, ich finde, man kommt danach immer stolzer wieder aus der Situation raus. Und ja, klar, geht es auch darum, sich selber zu hinterfragen. Und das auch finde ich gut. Solange ist halt nicht komplett. Und da habe ich aber, muss ich sagen, es ist bei mir auch immer so ein Spiel auf, wie sagt man, auf Messerschneide, dass man halt natürlich nicht zu negativ wird sich selber gegenüber, ne? Und alles hinterfragt und immer sagt so, naja, war das jetzt wirklich richtig und liegt es an mir? Oder also das, da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, aber an sich finde ich das schon gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Ist auch wichtig, weil man sich am Ende, glaube ich, bis zum Ende immer weiterentwickeln kann und sollte.
Auf jeden Fall. Was sind so die letzten paar Sachen, die dir einfallen zum Thema Weiterentwickeln, eigene Sachen zu hinterfragen. Was kam da für dich bei raus?
Also ich glaube, und da, also witzig, also ich jetzt eher so auf dieses, was habe ich zuletzt neu gelernt, ist einmal so dieses ganze Thema, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden, der Monarch-Deal, also dieser ganze Prozess, das war super spannend. Und hinterfragen ist für mich so, ich habe immer gedacht, dass ich total gerne extrovertiert wäre. So und total gerne überall,
Spannend.
also genau so an vorderster, oder dass ich das vielleicht nicht möchte, sondern dass ich das sein muss, eher so rum. Und ich lerne gerade mehr und mehr, dass ich einfach nicht der Typ bin. Also ich bin halt einfach eher introvertierter, ich beobachte lieber, und brauche gar nicht so diese vorderste Frontbühne. Und das ist, also ist immer noch ein Prozess, so damit sich zurechtzufinden, weil ich glaube ja auch gerade das Sportbusiness ist ja sehr viel bestückt mit Leuten, die sehr gerne vorne stehen und sehr gerne sehr präsent sein möchten, was ja auch gar nicht schlimm ist. Und aber für mich selber hatte ich immer so das Gefühl, dass ich selber eigentlich auch da so sein muss. Und das ist sowas, wo ich so viel so hinterfragt habe, okay, aber will ich das wirklich und muss ich das auch wirklich? Oder kann ich nicht auch, wie gesagt, so eher so zweite, dritte Reihe, so ein bisschen eher in beobachtender Stelle sein?
Und kann man auch in der zweiten, dritten Reihe beobachtend sein?
Total, weil ich glaube, wenn du halt überzeugst mit dem, was du machst, dann musst du nicht ganz vorne stehen und allen davon erzählen, sondern ist so ein bisschen so, das, was bei rauskommt, das spricht dann ja für sich.
Ja, ist schön. Und das ist auch wichtig. Man muss nicht. Ja, geht ja auch so um Führung. Wir reden auch heute sicher auch noch über Führung, aber so, man muss eben nicht laut sein oder
Ja, total.
komisch bestimmen oder irgendwie so. Das ist nicht unbedingt führen, sondern
Ja.
das ist auch nicht Erfolg oder das ist auch nicht.
Ja.
Ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei immer,
Nee, genau, nicht immer.
sondern die
Manchmal ist es schon
Skills.
wichtig, ne? Also nicht, ich glaube schon, dass du natürlich so die Momente raussuchen sollst und auch, ich dachte auch immer früher, dass man total hart und immer tough sein muss und so das, ne, und immer, also dass
Maskulin.
ja, voll, dass man nur erfolgreich führen kann, wenn man halt hart ist. Und da, auch das ist ja Quatsch. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, du kannst viel besser mit Empathie führen, als wenn du jeden Morgen irgendwie erstmal deine MitarbeiterInnen irgendwie zum Rapport in dein Büro rufst und erstmal eine Schelle verteilst.
Ja, aber so mit Angst führen, das ist auf jeden Fall immer noch ein Ding. Und ich
Ja.
glaube aber auch, das Thema Respekt, das hat ja auch viel was mit Respekt zu tun. Wenn du jemanden unterdrückst, dann hast du ja auch irgendwie Angst, dass du keinen Respekt verdienst oder nicht kriegst.
Ja.
So wie ein bisschen diese Sie-Keule, Sie, Herr, bla bla bla, nö. Ich kann
Ja.
dich auch wirklich respektieren und wirklich ernst nehmen und toll finden, wenn ich du sag.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch, also wenn du dir die Generationen anschaust, die jüngere Generation, die jetzt nachkommt, die haben da ja zum Großteil überhaupt gar keinen Bock drauf. Also
Ja, verständlich.
wenn du total. Total. Also ich glaube am Ende, ich glaube, dieses, du musst natürlich schon dazu stehen, wenn halt Dinge falsch laufen und das natürlich auch ansprechen, ne? Das ist ja gar nicht das Thema, aber ich glaube, so genau dieses ohne Respekt, einfach nur hart zu sein, um hart zu sein, weil man denkt, dadurch kann man die Menschen richtig formen, die Art und Weise, wie man sie möchte. Ich glaube ja auch immer, dass du dich am besten mit Leuten umgibst oder halt auch Leute einstellst, die am Ende eigentlich besser sind als du. So, weil nur so kannst du ja eigentlich irgendwie auch nochmal selber irgendwie wieder lernen. Aber auch nur so kannst du ja am Ende erfolgreich sein. Also.
Voll. Und so witzig, dass du das sagst. Ich bin gerade in Berlin und hatte ganz viele verschiedene Events und Dinners und so. Und bei dem einen Dinner saß ich tatsächlich neben einem Geschäftsführer von einer Münchner Agentur. Und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Und das Spektrum von Intro oder Intraversion und Extraversion ist ja auch sehr breit. Und Ich habe über die Jahre gemerkt, ich bin ganz klar auch auf der Intro-Seite. Ich bin aber auch von jemandem, der sehr extrovertiert ist, erzogen worden. Und ich kann das. Ich bin extrovertiert sozialisiert, würde ich sagen. Und ich check das. Ich weiß, was das bedeutet, sich so zu benehmen. Aber ich ziehe auch ganz viel aus Alleine sein und Ruhe und vielleicht lieber einem Gespräch mit einer Person als tausend Menschen zu connecten und so auf Partys gehen, strengt mich auch eher an. Und das konnte er nicht glauben. Ich so, wie, du bist introvertiert? Ich so, ja, aber verwechselt es mal nicht mit schüchtern sein. Und so heißt es auch, wenn du in der zweiten oder dritten Reihe stehst und eine Geschäftsführerin von einem Zweitligisten bist, heißt es das nicht, dass du schüchtern bist. Ein introvertierter Chef zu sein heißt nicht, du bist softer oder whatever oder schlechter, sondern es das heißt einfach, du ziehst deine Energie aus anderen Dingen als großen Menschenmengen zum Beispiel. That's the whole thing.
Genau. Sehr gut. Und die Balance zu
Spannend.
finden, die Balance zu finden, ne? Ja.
Natürlich. Hey, aber jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich gelernt. Ich habe gerade auch schon gesagt, du bist eine Geschäftsführerin von einem Zweitligisten in der Frauen, in der Google Pixel Frauen Bundesliga. Ja,
Ja, nee,
zweite halt.
ja.
Ja, bald dann. Zweite Liga. Wir wissen, du bist introvertiert und dass du neugierig bleiben möchtest. Und das sind schon viele Dinge, aber wir wollen natürlich noch mehr herausfinden. Und deswegen darfst du dich, liebe Lisa, wir haben heute ein Doppel-Liesen-Interview, darfst du dich einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen? Und ich sage immer, wie auf so einer FIFA-Karte, du darfst jetzt deine eigene FIFA-Karte entwickeln. Wir brauchen aber nicht Pace, wir brauchen auch nicht, keine Ahnung, Strength, sondern du darfst dir deine Bullet Points ganz frei selber aussuchen. Was müssen wir über dich wissen?
Also ich würde sagen, ich bin Sportnerd. Ich liebe Sport in allen Facetten. Ich habe selber ganz viel Sport gemacht, mache auch immer noch viel Sport, bin auch da weiterhin neugierig und versuche irgendwie neue Dinge, neue Sportarten. Ganz zuletzt High Rocks mal ausprobiert und habe sehr viel Spaß dran. Liebe deswegen es auch im Sport zu arbeiten, weil ich finde, es sind besondere Menschen, die im Sport arbeiten und dieses Thema dadurch, dass es immer mit Emotionalität verbunden ist.
Wie geil das Hyrox? Hast du das im Single gemacht oder im Double oder in der Staffel?
Nee, im Double. Das Single war mir für einen Start ein bisschen zu krass, deswegen habe ich im Double mit meiner Schwester bin ich an den Start gegangen.
Ja, geil. Für alle, die zuhören, vielleicht kommt ja in der Zukunft auch eine Folge mit der einzigen Frau in der Hyrox, im Hyrox C-Level. Deswegen könnt ihr euch schon mal freuen und vielleicht darauf einstellen. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Produkt und tough, aber nice, oder? Du warst bestimmt stolz, als du es über die
Ja,
Linie da
voll.
geschafft hast.
Voll, das hat total Spaß gemacht. Und es ist, wie gesagt, eine neue Herausforderung. Ich mag diesen Mix und ich mochte auch tatsächlich die Stimmung total. Und das war halt auch geil, weil wir das Double Women gemacht haben. Und das heißt, auf dem ganzen Kurs waren halt wirklich nur Frauen unterwegs. Und das war nochmal eine ganz andere Atmosphäre als, wie gesagt, ich bin auch häufig Marathon gelaufen. Da sind ja dann natürlich, es ist sehr, sehr viele Männer auch mit dabei. Aber da, und das fand ich halt auch irgendwie nochmal speziell, ne, dass du halt wirklich nur Frauen um dich hast, die alle gemeinsam, ja, einfach das Ziel haben, diesen High Rocks zu überstehen.
Und du hast gesagt, du arbeitest gerne mit Leuten zusammen im Sport. Und witzig, dass du jetzt nicht gesagt hast, wo du eigentlich arbeitest oder so, dass das es nicht auf deine FIFA-Karte geschafft hat. Weil da arbeitest du nicht nur mit coolen Leuten zusammen, sondern auch echt mit vielen Frauen, was im Fußball, wo du sehr tief drin steckst, selten ist.
Voll, also was total Besonderes und auch was ich total wertschätze, weil es unfassbar viel Spaß macht. Ich finde, wir haben eine unfassbare Pace, die einfach einmal natürlich dadurch kommt, dass wir Frauen, also wir sind auf der einen Seite ja die sechs Gründerinnen bei Victoria Berlin, die ja alle mit einer krassen Expertise, mit einem tollen Background irgendwie kommen und auf der anderen Seite aber auch das operative Team, was einfach davon lebt, irgendwie alle glauben so fest an Victoria Berlin und wie wir es halt angehen und wie wir es auch anders angehen. dass wir echt so ein richtiges Powerhouse da haben. Und ich glaube, viele sind immer überrascht, wenn sie hören, wie in dem Sinne wenige Ressourcen, Personen eigentlich hinter Victoria Berlin stehen für das, was wir halt bis jetzt schon geschafft haben.
Ja, so geil. Seit 2022 gibt es diesen Verein in der Form, in der er heute besteht. Da habt ihr ja neu gegründet und das ganze Blatt angefangen zu wenden. Wie viele Menschen arbeiten denn bei Victoria Berlin, wenn du schon sagst, man ist immer inter oder überrascht, wenn man merkt, wie wenige es eigentlich sind? 3 Jahre into the mission.
Ja, also wir haben auf der einen Seite ja das sportliche Team, also alles, was auf dem Platz passiert mit unseren Spielerinnen, mit unserem ganzen Staff-Team, da sind wir sehr professionell aufgestellt im Sinne von da, glaube ich, haben wir von der Größe des Staff-Teams, sind wir da wie jeder Zweitligist, teilweise auch wie jeder Bundesligist, von dem Staff her und auf der Geschäftsstelle selber oder Headquarter, ich finde Geschäftsstelle hört sich immer so ein bisschen angestaubt an, also in unserem
Ja, voll,
Headquarter
stimmt.
sind neben mir fest angestellt noch drei weitere Personen. Und drumherum haben wir noch drei Werkstudenten und dann halt eine Handvoll Freelancer. Und die arbeiten natürlich nicht voll, sondern die arbeiten halt immer bei Bedarf.
Eine Handvoll heißt wirklich so 5, 6.
Genau.
Ja. Ja, das ist wirklich nicht so viel. 3 Festangestellte, das überrascht sogar mich.
Ja.
Camilla ist Head of Operations inzwischen, richtig?
Genau, dann
Du bist
haben.
festangestellt, Co-Founder und Managing Director und...
Genau, dann habe ich nämlich gerade gelogen, dann sind wir mit mir vier. Wir haben Ayat noch, die ist verantwortlich für alle Social-Kanäle. Und mit Marc haben wir jetzt seit, oh, ich glaube, das ist jetzt seit 3 Wochen am Start, haben wir halt jemand, der sich um Sales kümmert.
Ja, krass. Und
Ja.
so rockt ihr die deutsche Fußballlandschaft. Und wir haben gerade schon den Monarch-Deal angeteasert. Natürlich wollen wir über den in voller Ausführlichkeit sprechen. Aber was mich auch noch mal interessiert, ich hoffe jetzt einfach, dass die Leute nicht die Entstehungsstory noch mal hören wollen. Ich habe das Gefühl, die wurde so oft erzählt. Wir machen einen Schritt weiter. Mich würde heute viel mehr interessieren, wenn du jetzt auf diese letzten 3 Jahre mal zurückblickst. Was habt ihr eigentlich geschafft? Was sind die Steps, die dich am stolzesten machen? Und wenn du jetzt vielleicht wirklich auch mal so einen Moment nimmst und das nochmal sacken lässt, das hatte ich nämlich gerade. Ich bastel gerade mein Showreel neu und habe durch die letzten 4 Jahre nochmal meine Arbeit geschaut. Und das war für mich so heftig, irgendwie nochmal zu sehen, was ich wirklich geschafft habe. Wir sind so oft so im Rat. Und man sagt immer, ja, man muss mal eine Pause machen und reflektieren. Aber bei mir ist natürlich der Output auch sehr visuell. Und das einfach nochmal so zu sehen, das war richtig krass. Das war auch emotional. Ich habe so krass viel geschafft.
Ja.
Was hast du geschafft? Was habt ihr geschafft?
Oh, ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube eigentlich, und das sagen wir uns auch immer, wir müssen uns eigentlich viel mehr Zeit nehmen, um diese Meilensteine zu feiern, weil auch das tun wir nicht, sondern wir sind dann immer auch wieder so in dem Rad irgendwie schon, okay, was ist das Nächste? Ist ja auch normal im Fußballbusiness. Grundsätzlich ist es ja so, oder im Sportbusiness, dadurch, dass du diese Saisons hast, ist ja immer irgendwas los. Also
Klar.
wenn nicht Saison ist, dann hast du Off-Season, aber auch Off-Season ist ja vor allem gerade, wenn du hinter den Kulissen, sage ich mal, arbeitest, bereitest du dann ja auch schon immer sehr viel vor. Also deswegen, ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, am stolzesten, da habe ich auch gestern viel irgendwie nochmal drüber nachgedacht, bin ich wirklich so, was wir geschafft haben für den Berliner Frauenfußball, in dem Sinne, dass du jetzt eine. Also Berlin ist nicht mehr ein weißer Fleck auf der Landkarte, wenn es um Frauenfußball geht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir sind am Start, wir sind in der zweiten Liga, wir haben professionelle Strukturen, die wir den Spielerinnen bieten können. Wir haben aber auch Union Berlin natürlich, die mittlerweile in der Bundesliga schon angekommen sind. Und mit Hertha BSC, in ambitionierten Regionalligisten. Alle drei Vereine stehen für verschiedene Dinge, gehen das Thema Frauenfußball unterschiedlich an. Aber alleine das ist ja, dass halt überhaupt drei Vereine Frauenfußball so stark thematisieren und so ja auch in den Vordergrund mittlerweile stellen. Ich persönlich, da bin ich fast mit am stolzesten drauf, weil das einfach bedeutet, dass ganz viele Mädchen, die vor allem in Berlin wohnen, jetzt einfach sehen, dass eine professionelle Fußballkarriere möglich ist vor deiner Haustür. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und da bin ich total stolz drauf. Und ja, ansonsten sind es natürlich so Meilensteine wie Aufstieg in die zweite Liga, der sportliche Erfolg. Es ist natürlich so dieses ganze Thema, wie wir unsere Sponsoren ranholen, was wir für Sponsoring-Deals mit welchen tollen Partnern wir welche auch in der Regionalliga schließen konnten. Dann aber sowas, dass wir damals das erste Mal ein Regionalliga-Frauenspiel, da warst du mit dabei sogar, ne? Ja, klar. Das, was wir halt das Regionalligaspiel zwischen uns und Türkiyemspor auf Sport1 haben
Ja.
übertragen können. Also auch ein Meilenstein in der Sportgeschichte irgendwie. Also das sind alles so Punkte, wo ich total stolz drauf bin. Und klar, Monarch ist jetzt natürlich auch nochmal wahnsinnig Wahnsinn. Also ich glaube, hätte das jemand zu uns vor 3 Jahren, als wir an den Start gegangen sind, gesagt, ich glaube, alle hätten gesagt, so, ja. Das hört sich gut an, aber irgendwie noch ein bisschen zu weit weg.
Das wird auch alles verändern. Ihr habt einfach Geschichte damit geschrieben und wir kommen sofort da drauf. Ich möchte eine Nachfrage noch stellen. Du hast gerade gesagt, du bist stolz darauf, dass ihr ein Verein seid, der professionelle Strukturen etabliert hat und anbietet für die Spielerinnen. Kannst du darauf mal nochmal eingehen und uns sagen, was das genau bedeutet und so ein bisschen das Vorher-Nachher? Wie war es, als ihr übernommen habt? Wie ist es heute und was genau sind da die Knackpunkte gewesen?
Ich glaube, die größten Unterschiede zu damals und heute sind einmal die Trainingsbedingungen. Also als wir gestartet haben, haben die Spielerinnen, ich glaube, dreimal in der Woche trainiert, abends so gegen 19, 19:30, hatten ein Staff-Team um sich herum, was okay war, was aber auch eher auf so einer Minijob-Basis quasi gearbeitet hat. Und das eine und das andere ist natürlich das Thema Gehalt. Also die Spielerinnen haben gar kein Geld damit verdient, haben auch keine Aufwandsentschädigung oder irgendwas bekommen. Und natürlich, also das ist der Sport. Wenn man auf die Marke selber schaut, dann gab es Viktoria Berlin, glaube ich, als Breitensportverein, der damals ein erfolgreiches Männerteam hatte. Die haben damals dritte Liga gespielt. So, aber das
Waren
war.
die nicht auch irgendwann mal deutscher Meister?
Ja, aber das war, glaube ich, 1912. Also,
Ach so.
das ist.
Aber es gehört zur Geschichte.
Es
Ja,
gehört auf
gut.
jeden Fall zur Geschichte dazu,
Ich hatte
auf jeden
es in der näheren
Fall. Nee.
Vergangenheit angeordnet. Oh, ist schon ganz
Nee.
schön lange her. Ja, gut.
Ja, so, also ein Breitensportverein, der irgendwie in Berlin bekannt war, weil er halt so groß ist, aber darüber hinaus halt nicht. Und was wir halt jetzt geschafft haben, um bei dem Thema Marke vielleicht erstmal zu bleiben, ist ja im Prinzip eine nationalweit bekannte Marke mit Viktoria Berlin, die am Ende mehr für den Frauenfußball steht, als dass sie für den Männerfußball steht. Und auf der anderen Seite im Sportlichen, dass wir jetzt es geschafft haben, dass unsere Spielerinnen, dass deren, also von unserem gesamten Kader ist der Hauptberuf Fußballerin. Also das heißt, die können ihren Lebensunterhalt mit dem, was sie bei uns verdienen, bestreiten. Es gibt ganz viele Spielerinnen, die nebenbei noch studieren, die vielleicht auch noch einen Minijob machen, teilweise, weil sie es vielleicht dann noch in dem Sinne müssen, um sich halt dann wirklich finanziell abzusichern. Zum Teil aber auch, weil die es wollen. Also wir haben ganz viele Spielerinnen, die wollen gar nicht sich nur auf den Fußball fokussieren, sondern sagen, sie wollen noch dieses zweite Standbein, um mental auch sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber muss man natürlich auch sagen, die verdienen jetzt nicht so viel, dass sie dann am Ende ihrer Karriere da sitzen und sagen, ja gut, das kann ich in Ruhestand gehen und muss nicht mehr arbeiten. Das ist ja auch eine Vorbereitung, sage ich mal, auf die Karriere nach der Karriere. So, und das bedeutet, dass wir vormittags trainieren 5-mal die Woche. Das heißt, es ist natürlich viel besser für die Regeneration, dass sie nicht abends um 19, 20 Uhr auf dem Platz stehen, sondern wirklich vormittags, mittags. Wir haben das Staff-Team nochmal erweitert. Wir haben ganz viele Spezialisten mit rangeholt, sei es Torwartentrainer, Athletiktrainer, Physiotherapeuten. Wir haben eine ganz tolle medizinische Betreuung. Das heißt, alle unsere Spielerinnen, wenn sie sich verletzen, am nächsten Tag sind die direkt beim Doktor und kriegen Diagnosen. MRTs, was auch immer sie brauchen. Und also diese ganzen Infrastrukturen, das ist schon ein großer Schritt. Wir sind noch nicht auf Bundesliga-Level, das muss man auch sagen. Also das ist einfach aufgrund dessen, dass Viktoria Berlin einfach am Ende doch eher ein Breitensportverein ist, sind natürlich die Gegebenheiten nicht so vorhanden, wie es jetzt die Top-Clubs in Deutschland haben, wo die Frauenteams dann ganz häufig ja die Struktur mitnutzen können von den Männern, sage ich mal. Das ist bei uns nicht gegeben. Also das heißt, da müssen wir schon uns noch weiterentwickeln. Aber wenn man sich das anschaut, ist das schon ein großer, großer Schritt zu dem, was wir damals, sage ich mal, vorgefunden haben.
Ja, Mann, allein wenn du sagst, die haben dreimal in der Woche trainiert, abends irgendwann, wie halt so, weiß ich nicht, meine Hockeymannschaft. Und
Total.
jetzt trainiert ihr vormittags fünfmal. Riesenunterschied. Einige Mädels sind ja den ganzen Weg mitgegangen und mit Mädels meine ich Spielerinnen. Ihr musstet natürlich aber auch viel den Kader umstellen. Neue Ansprüche heißt neue Leistung, die man braucht. Ihr habt den Kader jetzt auch nochmal für die zweite Liga richtig stark verändert. Wie ist das denn? Mir fällt jetzt vor allem Eileen Jahren ein, die ja schon von Anfang an mit dabei ist. Wie fühlt sich das für die Girls an? Merken die den Unterschied? Merken die, wie die Leistung und auch der Anspruch ja irgendwie wächst? Wie ist da der Austausch und der Tenor?
Klar, wobei, also gerade bei Eileen ist es ja so, die hat ja schon immer, also sie kennt ja den Leistungsfußball dadurch, dass sie ja schon erste Bundesliga in Deutschland und auch im Ausland gespielt hat. Und für die war es wirklich, die war halt so. Also ich glaube, für da kann der Anspruch, die ist eh so vom Mindset eine Profi-Athletin, dass das für sie kein Thema war. Ich glaube, und das ist so das, was du gerade gesagt hast, ne? Also dieser Weg von Regionalliga, von Start, wo wir tatsächlich das komplette Team damals übernommen haben, bis heute, ist ein Riesenumbruch. Es ist natürlich genau diese Herausforderung, die wir von Anfang an angenommen haben, du musst halt ein Breitensportteam hin zu einem professionellen Team bringen. Und da hat man schon auf dem Weg auch gemerkt, dass natürlich das Mindset von bestimmten Spielerinnen halt einfach noch in diesem Breitensport ist und dass das natürlich, und manche haben das geschafft, also manche haben diesen Switch umgelegt, aber manche, für die war das halt nicht möglich so und das ist natürlich hart, aber auf der anderen Seite wollen wir ein professionelles Setup schaffen und müssen oder mussten da dann halt auch entsprechende Entscheidungen treffen. Und es ist total, wie du sagst, es ist natürlich ein Druck, der immer weiter steigt. Und auch da zum Beispiel haben wir auch relativ früh uns auch mit Mental Coaches im Staff-Team quasi haben das Staff-Team erweitert, weil wir genau wissen, dass wir mit der Aufmerksamkeit, die wir bekommen für Viktoria Berlin und den Anspruch, den alle irgendwie an sich selber haben und an das Vorhaben, dass du da auch gegensteuern musst mit halt sowas wie Mental Coaches, Sportpsychologin, die halt für die Spielerin zur Verfügung stehen, um halt bestimmte Bereiche, bestimmte Themen einfach mit denen aufzuarbeiten. Und ich glaube, am Ende ist es so, und das ist ja, ne, wir sechs Gründerinnen stehen in dem Sinne ganz vorne, sind diejenigen, die so das den Rahmen geben. Und ich glaube, wenn wir oder dadurch, dass wir immer sehr klar waren auf der einen Seite, was wir wollen, auf der anderen Seite aber immer ein großes Vertrauen hatten in die handelnden Personen auf und neben dem Platz, das gibt, glaube ich, immer eine gute Grundstimmung, die dann halt dazu führt, dass alle wirklich an diesem einen Strang ziehen und auch das, ne, transparent immer kommunizieren, was passiert gerade, was wollen wir, was ist unser Ziel, was sind unsere Ansprüche und was sind aber auch nicht die Erwartungen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen sofort jetzt aufsteigen, sondern es ist ein, hey, wir kommen jetzt in der zweiten Liga an und schauen mal, wohin es geht. Wenn wir sehen, es kann nach oben gehen, super, dann wollen wir daran noch alles setzen. Aber es ist jetzt nicht dieser ultimative Druck, den wir da ans Team geben wollen.
Und ich will jetzt auch nicht sozusagen vorausgreifen oder irgendein Druckszenario hier kreieren, das es nicht gibt. Was würde aber ein potenzieller Aufstieg in die erste Liga bedeuten? Du hast das Thema Strukturen angesprochen, du hast das Thema Mindset angesprochen. Was würde das für eine Geschäftsführung, was würde das für einen Verein nochmal an Veränderungen bringen und Challenges auch? Man muss super viele Auflagen erfüllen, wenn man in der ersten Liga spielt. Was kommt da auf einen Verein zu?
Ja, es ist all das im Prinzip, was du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast. Also ich glaube, es ist einmal, genau, man muss sich dann natürlich noch mal mehr mit dem auseinandersetzen, was ist so der Next-Level-Schritt Strukturen. Und da sind wir ja eh immer dran, zu gucken, wie können wir die Trainingsbedingungen noch weiter verbessern, weil auch das muss man sagen, und das ist ja auch gut, Spielerinnen, die man dann neu zu sich holen würde, die schauen ja mittlerweile natürlich auch darauf, ne? Da geht es ja jetzt nicht mehr nur darum, Hauptsache ich kriege irgendwie einen Vertrag in der Bundesliga, sondern die Spielerinnen wollen natürlich auch ein Umfeld, Strukturen haben, wo sie sagen, okay, das ist halt wirklich, das bringt mir selber als Spielerin, bringt mich das auch auf das nächste Level. Dann, wie du sagst, natürlich Auflagen. Es ist die Frage, wie lange können wir noch in unserem aktuellen Stadion spielen? Was du ja kennst, das Stadion Lichterfelde, das ist super.
Schönes Stadion
Es
noch.
ist ein schönes Stadion mit ganz viel Tradition. Es ist aber dadurch denkmalgeschützt. Du kannst im Prinzip keine Umbauten machen. Du hast eine Kapazität, die halt unter 5.000 ist, was sich ja wahrscheinlich auch zeitnah ändern wird, dass da die Anforderungen angehoben werden. Rasenheizung haben wir natürlich nicht. Also das ist halt auch nochmal ein ganz separates Thema, dieses Stadion-Thema. Und dann, klar, ist natürlich alles rund um das Team, was Reisen betrifft, was auch nochmal Anforderungen betrifft. Und es sind, also man muss sagen, der Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga ist schon groß, aber der von der zweiten in die erste Liga ist schon nochmal deutlich größer. Und da dann halt direkt im ersten Jahr, und darum würde es dann am Ende wahrscheinlich erstmal gehen, wirklich in dieser Liga sich zu halten, das ist schon nochmal ein weiter, also oder nochmal ein anderer Kraftakt, als der es jetzt ist von der Regionalliga in die zweite Liga.
Kannst du das nochmal konkretisieren? Zum einen mega gerne das Stadion, das finde ich super spannend. Was sind da ein paar konkrete Auflagen, die auch schwer umzusetzen sind, vor allem wenn du in einer denkmalgeschützten Stelle spielst? Und dieser Kraftakt auf ja, struktureller Ebene dann, mannschaftstechnischer Ebene, was wäre da tricky?
Also beim Stadion, wie gesagt, ist es so, dass es, wie gesagt, neue Auflagen geben wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt nächste Saison ist oder schon oder erst die darauffolgende Saison. Aber da geht es, wie gesagt, um Platzkapazitäten. Also es soll auf 5.000 Zuschauerinnen angehoben werden. Wir sind mit, ich meine, 3, 5, 4 maximal, sind wir da raus. Ist das Thema Rasenheizung, was du natürlich in so einem Stadion nicht, also das Stadion gehört ja auch nicht uns, das gehört der Stadt. Das heißt, die Stadt müsste da halt rein investieren. Du hast das Thema Flutlicht, was man sich halt nochmal anschauen müsste. Alles andere würden wir tatsächlich in dem Stadion abgebildet bekommen. So, das heißt, es ist so, wahrscheinlich würden wir 1, 2 Jahre übergangsweise in diesem Stadion spielen können, aber dann ist schon das Ziel, hier in Berlin wird gerade das Stadion am Mauerpark, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, wird dort halt umgebaut. Das ist halt was, wo wir halt hinblicken, weil wir tatsächlich, also, und das ist halt von der Location auch super gut, weil es halt deutlich zentraler ist. Wo wir halt uns schon spielen sehen, wenn halt das Stadion fertig ist. Aber das dauert natürlich noch einen Moment. Und dann nochmal zu den Infrastrukturen für die Spielerinnen. Wie gesagt, auch sowas wie, wir haben im Prinzip, also wir haben einen Athletikbereich, einen Athletikraum, der ist aber, ja, wenn du da reingehst, das fühlt sich ja dann wie 70er Jahre. So, also auch das. So, und wir haben zum Beispiel auch keinen wirklichen Reha-Bereich in dem Sinne am Stadion, wo du halt wirklich dich komplett entfalten kannst. Auch sowas wie Kabine, die ist vorhanden, aber die ist jetzt, also einmal ist die nicht exklusiv für uns gerade zugänglich, sondern dann kommen dann halt auch andere Teams. Das heißt, du kannst gerade nichts in dieser Kabine lassen. Also sind wirklich so vermeintliche Kleinigkeiten, wo man aber einen riesen, ich sag mal, Impact damit hat, weil es halt einfach so ein Ablauf für den sportlichen Bereich alles viel einfacher und nahtloser und besser macht. Und am Ende geht es ja wirklich immer so um diese letzten Prozent. in diesem
Voll.
Leistungsfußballbereich, die dann halt einen Unterschied machen zwischen, ich sag mal, einem erfolgreichen Spiel und einem vielleicht nicht so erfolgreichen Spiel.
Und all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, erfordern natürlich Geld, um das zu verändern, um zu professionalisieren, um sich eine eigene Kabine leisten zu können, in die kein anderer reingeht. Und das ist natürlich immer ein Riesenthema. Es ist schwer, Geld zu raisen. Ihr habt das ganz interessant gemacht. Ich kenne kein anderes, auch kein anderes Startup, das so viele Einzelinvestoren mit kleinen Tickets hat, was gleichzeitig ein Community-Aufbau war, wie ihr es gemacht habt. Und jetzt, wie gesagt, haben wir schon dreimal gesagt, der Monarch-Deal wird sehr viel verändern. Ihr habt einen US-Investor gefunden, der jetzt wirklich im großen Stil in den FC Victoria Berlin investieren möchte. Man kennt diesen VC, diesen Fonds von natürlich Angel City FC, der dem großen Vorbild sozusagen aus den States. Die haben aber auch noch in drei andere Vereine investiert.
Zwei
LA,
weitere.
sorry, San Diego Waves und
Genau.
Boston Legacy. Achso, okay, die beiden hatte ich noch auf dem Schirm. Genau, und jetzt wird es aufregend, weil Victoria Berlin ist der erste deutsche Verein in dieser Riege und das ist auch das erste Growth Investment, das ein US-Investor im deutschen Fußball getätigt hat. Und das wird alles verändern. Sag uns, wie ihr da drauf gekommen seid. Du hast maßgeblich daran mitgearbeitet, dass dieser Deal zustande gekommen ist. Erzähl uns, wie das lief. Erzähl uns, wo wir damit hingehen. Ganz einfache kleine Doppelfrage.
Ganz einfach vor allem. Also ich muss sagen, an einer Stelle, also natürlich habe ich mitgearbeitet, muss aber wirklich absolute Kudos an Katharina Kurz, meine Mitgründerin, geben, weil die diejenige war, die Verhandlung und die auch damals den Outreach gemacht hat, über die das alles lief. Also das ist einfach. Du hast gerade gesagt, Angel City, Kara Nordman ist bei Monarch Collective eine der Gründerinnen. Und Kara Nordman ist auch Gründerin von Angel City. So, das heißt, Angel City war damals unser so ein bisschen unser Role Model, als wir Victoria gegründet haben. Und dadurch war natürlich eine gewisse Nähe oder beziehungsweise was, wir haben immer beobachtet, was die Personen rund um Angel City machen. Und deswegen war Monarch Collective als dieser Fonds gegründet wurde, auch sofort, sage ich mal, auf unserem Radar. Und die Connection kam dann tatsächlich über einen ehemaligen Professor von Katar zustande.
Witzig.
Und genau, und total. Und es war dann halt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ich glaube, das war April irgendwas so, glaube ich, wo wir die ersten Gespräche mit denen hatten. Und wo man sich dann halt erstmal so ganz klassisch kennengelernt hat und das dann halt über die letzten Monate intensiviert wurde und genau, und jetzt halt dazu geführt hat, dass sie bei uns eingestiegen sind. Und das ist halt auch wirklich so ein, ich muss mich mal ganz kurz kneifen, Moment gewesen, als man dann auf deren Website gegangen ist in der vergangenen Woche und auf einmal ist da neben Angel City und San Diego ist dann halt Victoria Berlin und unsere Spielerin mit unserem Logo auf der Website und das ist schon echt ein großer Schritt einfach, weil du dieses Netzwerk, was du vorhin auch gesagt hast, was wir halt, oder die Community, die wir aufgebaut haben mit unseren anderen Investorinnen, wir haben da jetzt quasi noch so eine internationale Komponente jetzt nochmal so obendrauf gesetzt, was natürlich total toll ist und was uns ja am Ende auch wieder weiterhelfen wird. Also nicht nur das Geld, aber auch deren Netzwerk, deren Expertise. Und was es bedeutet für uns, ist wie gesagt, dass wir jetzt erstmal auf sichere finanzielle Beine gestellt werden. Und auch das muss man natürlich sagen. Das war von Anfang an und dem waren wir uns auch bewusst und deswegen sind wir ja auch, sag ich mal, dieses Modell gegangen mit den kleineren Investoren. Das ist natürlich mit die größte Herausforderung, ne? Wie finanziert man etwas, was in der Regionalliga, in der zweiten Liga noch nicht profitabel ist, wo man aber ein Business Case sieht, die Vision hat, wenn man halt in der Bundesliga und dann vielleicht auch irgendwann international spielt, ist das natürlich etwas, was man aber bis zu diesem Punkt einmal finanzieren muss. Und das ist dieses Balance zwischen den Ansprüchen, wir wollen professionelle Strukturen schaffen, wir wollen eine geile Marke aufbauen. Dann aber, wie gesagt, hin zu, okay, was sind die Einnahmen, die du generieren kannst in den unteren Ligen? Und die sind halt einfach nicht groß. Du hast keine großen Einnahmen über TV-Rechte, die vermarktet werden. Oder ne, du hast gerade vorhin gesagt, Google Pixel Bundesliga. Genau, das ist in der Bundesliga, aber nicht in der zweiten. Also der Betrag, den du in der zweiten Liga vom Verband kommst, der ist überschaubar. Das sind 80.000 Euro. Da kommst du, wenn du, also mit dem Setup, wie wir es haben, auf jeden Fall nicht weit. So, und deswegen war für uns diese ganze Finanzierungsfrage in der ganzen Reise, die wir bisher hatten, natürlich immer mit die größte Frage. Und deswegen ist das für uns ein wahnsinnig großer Schritt, weil wir, wie gesagt, dann dieses Thema erstmal abgesichert haben und uns das auch natürlich die Möglichkeit gibt, jetzt wieder weiter zu wachsen. Und ja, das ist schon echt gut.
Das ist eine richtig fette Hausnummer und ich finde es aus tausend Gründen mega cool. Wir sind aber sozusagen nicht diejenigen, die die positive Sicht auf die Dinge gekapert haben. Ich lese mal ein paar Kommentare vor, die kamen unter dem Sportschau F-Post. Also die haben dieses Investment announced und das so ein bisschen erklärt. Ich spare mir jetzt die Usernames, ist auch völlig egal. Nichts, worüber man sich freuen sollte. Investoren machen den Sport kaputt. Das ist was Schlechtes, by the way. US-Investor steigt bei Berliner Fußballclub ein. What could possibly go wrong? Witzig, wo es im Männerbereich bei Victoria so nachhaltig erfolgreich verlief mit einem Investor. Ganz mein Humor. Typisch Victoria, aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt. Auch hier kein Stück besser als RB. Die 50 plus 1 Regel wird sowas von umgangen. Unfassbar. Und jetzt, der ist auch noch spannend. Liebe Verena Pauster, in welcher Welt ist der Verkauf von Anteilen ein Schritt in die Unabhängigkeit? Da werden Fakten doch zu 100% verdreht. Mit einer Unterschrift hat man sich abhängig vom Geld des Investors gemacht. Schwache Entscheidung, noch schwächere Aussage. Was macht das mit dir?
Also ich lese mir es natürlich durch, weil mich das schon interessiert. Ich bin ja neugierig, wie wir erfahren haben.
Natürlich, schön, ja.
Es macht ehrlicherweise nicht so viel mit mir, weil, also das Erwarten, also das kann, also wenn du so einen Deal so groß kommunizierst, wie wir es getan haben, und wenn du einen Verein oder ein Team so aufbaust, wie wir es getan haben, im Fußball in Deutschland, dann bist du, glaube ich, sehr naiv, wenn du denkst, dass alle dich total abfeiern
Sich
werden.
freuen.
Also deswegen, glaube ich, war das so für mich. Und also ich finde ja auch so eine grundsätzliche Diskussion darüber finde ich ja auch nicht verkehrt, weil auch da ist es, ne, das Thema so, ey, ein Perspektivwechsel und zu überlegen, ne, was ist richtig, was ist falsch. Das finde ich grundsätzlich gut. Deswegen, es macht aber nicht viel mit mir im Sinne, dass ich da jetzt irgendwie Sorgen habe oder irgendwie denke, oh Scheiße, hätten wir das mal nicht gemacht. Weil nochmal, du wirst immer die negativen Kommentare haben. Und dann ist es ja auch tatsächlich so, ich finde, wenn man selber weiß, dass man all die Schritte gegangen ist, die notwendig waren und die richtig sind. Und nochmal, mit Mona Collective haben wir nicht irgendeinen Investor geholt aus den Staaten, sondern wir haben halt das Glück, dass wir mit Monarch wirklich auch wieder vier richtig, richtig tolle Frauen, die hinter Monarch Collective stehen, die halt diesen Fonds gegründet haben, wirklich um den Frauensport weiterzuentwickeln und natürlich mit einem, hey, wir wollen ein Business Case draus machen oder wir glauben an den Business Case Frauensport, so, aber am Ende, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und also alle Vereine wollen am Ende profitabel arbeiten und also wir haben alles richtig gemacht. Wir haben, ich weiß auch nicht, haben die 50 plus 1 Regel irgendwie umgangen. Auch das ist ja so, das ist ja totaler Quatsch. Und das, ich finde, du merkst halt so, dass die Leute einfach auf die Headline anspringen, aber sich natürlich nicht damit beschäftigt haben, was eigentlich dahinter steht. Was mich so ein bisschen auch nicht ärgert, weil das ist mit mir auch dieser Vergleich zu den Victoria-Männern. Ja, das stimmt, das ist gerade auch sehr in den Schlagzeilen und da werden wir auch ganz viel drauf angesprochen, weil das tatsächlich da gerade nicht so gut läuft. Aber auch da ist es eine ganz klare Trennung. Und ich kann, also auf der einen Seite will ich da auch niemandem einen Vorwurf machen, weil das nicht so gut durchschaubar ist. So, aber faktisch ist es halt, dass wir in dem Sinne oder dass wir halt getrennt sind. Wir sind alle unter dem Dach von dem Victoria e.V., mit dem wir auch super gut zusammenarbeiten und deswegen, dass wir irgendwie eine 50 plus 1 Regelung gehen, das ist Quatsch. Wir haben den e.V. die ganze Zeit mit am Tisch. Sie haben weiterhin die Stimmenmehrheit, also die Entscheidungen, die getroffen werden, können wir nicht alleine machen, sondern da muss immer der e.V. entscheiden. So genau, wir sind alle unter dem EV-Dach, aber wir sind halt ja unterschiedliche Unternehmungen. Es gibt die Männer GmbH, es gibt die Frauen GmbH. Also ja, es macht irgendwie nicht sehr viel mit mir. Also ich kann deswegen wegen den Kommentaren nicht schlechter schlafen.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Könntest du vielleicht noch mal erklären, warum der Verkauf, ich beziehe mich auf diesen letzten negativen Kommentar, der Verkauf von Anteilen kein Schritt in die Unabhängigkeit sein soll?
Also ich verstehe auch da, wo der Kommentar so ein bisschen herkommt, aber am Ende ist es ja wirklich, ist es so, wir sehen die Unabhängigkeit vor allem da drin, dass wir halt nicht abhängig sein wollen von einer Männerabteilung, von einem Männerfußball. So, das ist, glaube ich, die erste Differenzierung, die man so ein bisschen machen muss. Für uns war ja von Anfang an klar, wir wollen eine eigenständige GmbH haben, wir wollen nicht, sage ich mal, nur die Frauenabteilung bei einem großen Verein übernehmen, sondern es geht wirklich darum, wir sind diejenigen, die Entscheidung für dieses Frauenteam treffen und die in die Verantwortung gehen, die in die Verantwortung gehen, wenn was gut läuft, die in die Verantwortung gehen, wenn was schlecht läuft. Und das siehst du ja immer noch, dass man bei den anderen, bei den großen Teams dadurch, dass halt der Frauenfußball noch nicht profitabel ist, dass die Frauenteams querfinanziert werden von den Männerteams. Das heißt, sie haben eine Abhängigkeit, was, wenn es gut läuft im Verein, kein Problem ist, weil der Männerbereich das, sage ich mal, abfedern kann. In der Vergangenheit hast du schon gesehen, dass es aber auch dazu führen kann, dass wenn es dem Männerteam nicht gut geht, dass es egal ist, was das Frauenteam oder wie das Frauenteam performt, dass dann auch das Frauenteam darunter leiden muss. Und ich finde, also ich kann es mir nur vorstellen, aber es würde auch was mit mir machen, wenn ich wissen würde, ich wäre abhängig davon, was die Männer an Geld reinholen, weil du dann immer wieder in dieser Falle bist, dass du eigentlich dankbar sein musst dafür,
Ja,
dass die, genau.
Bittstellerposition.
So, und das ist so die erste Ebene, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen unabhängig sein davon, wir wollen das selber schaffen. Und wie gesagt, dann muss man halt aber natürlich eine andere Geldquelle finden. So, und deswegen ist es verständlich, dass sie sagen, naja, gut, ihr gebt Anteile ab, aber auch da ist es so, dass wir ja nicht damit unsere Stimmen abgeben. Also wir sechs Gründerinnen sind weiterhin beteiligt. Wir sitzen weiterhin in allen Boards, die es gibt. Und es ist nicht so, dass wir jetzt uns zurückziehen und sagen, so ihr übernehmt jetzt, sondern wir sind weiterhin in den Entscheidungen, in den handelnden Funktionen sitzen wir ja weiterhin. Also das heißt, für mich ist es ein, wir geben Anteile ab, die wir vorher ja aber auch an die kleineren Investoren mit abgegeben haben. Natürlich nicht in dieser großen Menge, sondern halt in kleineren Mengen. Und nochmal, wir haben halt vier Frauen mit an Bord geholt, mit denen wir, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Gespräche wir hatten. Aber wo wir halt einfach das Bauchgefühl haben und der Überzeugung sind, dass das alles auf Augenhöhe passiert und dass wir gemeinsam das Beste für Victoria entscheiden werden in der Zukunft. Und deswegen ist es für mich nichts, was unsere Unabhängigkeit beschneidet, weil, wie gesagt, für mich ist die wichtigste Abhängigkeit, die wir haben, dass wir als Victoria, wir Frauen für unser Team diejenigen sind, die weiterhin die Entscheidung treffen, egal was woanders im Verein passiert.
Ja, finde ich super spannend und finde ich natürlich total schön, dass man von Anfang an auch so mit so einem selbstbewussten Ansatz da reingeht. Wir wollen selbstständig sein. Es könnte vielleicht auch ein bisschen tougher werden, eben weil der Frauensport, der Frauenfußball noch nicht profitabel ist. Aber wir wollen das auf unseren eigenen Beinen lösen. Und eigentlich passend zu dieser Einstellung und passend zu der Entwicklung jetzt auch, dass ihr sagt, wir vermarkten uns so gut wir können und wir machen alles selber, passiert jetzt ja auch der Switch auf Verbandsebene. Die DFL, nicht die DFL, sondern der DFB hat sich jetzt gerade neu aufgestellt, wenn es um das Thema Frauen-Bundesliga geht. Und die haben diese Frauen-DFL, wie ich es jetzt mal nenne, ausgegründet. Wie siehst du das Thema? Was kann das bedeuten für den Frauenfußball?
Ich sehe es erstmal grundsätzlich total positiv, weil das ja eine Veränderung ist, auf die, glaube ich, viele auch so gewartet haben, weil man schon auch das Gefühl hatte, dass, um halt den nächsten Schritt zu gehen, um halt ne, das Thema Vermarktung nochmal neu anzugehen, dass es dafür halt diese Ausgründung einfach braucht, um auch nochmal ein neues Setup zu haben. Ich glaube, beim DFB liegen ja so viele Themen am Ende, dass so ein kompletter Fokus auf die Frauenbundesliga einfach schwierig war zu etablieren. So. Und deswegen finde ich es total gut. Ich finde es, ich bin total gespannt. Ich finde es auch interessant, dass man dass es jetzt beschlossen wurde. Ich glaube, was ja noch nicht so richtig klar ist, wer sind die handelnden Personen dann in dieser neu geschaffenen, sag ich mal, Agentur. Also das wird auch sicherlich nochmal interessant. Und ich sehe es erstmal aber grundsätzlich als positiv. Wir haben jetzt ja auch kurz davor, vor ein paar Wochen, wurde jetzt auch bekannt, dass Google Pixel auch nochmal den Vertrag verlängert hat für die Bundesliga, fürs Nationalteam,
Richtig.
was ja auch ein super, super Zeichen ist, frühzeitig verlängert
Ja.
hat, die Rechte der Bundesliga, die TV-Rechte werden, meine ich, 2027 neu vergeben. Also das wäre natürlich dann so die erste große Aufgabe, die diese neu geschaffene
Ja.
Agentur dann hat. Und ich glaube, daran wird man dann, wie das dann läuft, was man für einen Deal am Ende rausholt, ich glaube, da wird man dann sehen, ja, wie gut dieser Schritt war und beziehungsweise wie, ja, was das für einen Schub dann halt auch geben kann, für den Frauenfußball in Deutschland.
Entwickelt sich der Frauenfußball in Deutschland overall dann in die richtige Richtung?
Ich finde schon. Ich finde, es ist halt immer noch ein bisschen zu langsam. Also ich habe das Gefühl, wir sind halt immer noch so ein paar Schritte hinterher, wenn du dir so vor allem England anschaust und Spanien. Aber ich habe schon das Gefühl, dass grundsätzlich die richtigen Schritte gegangen werden. Aber es ist halt wie immer, es braucht halt einfach ein bisschen länger.
Ja, und wir sind natürlich ungeduldig, aber ich finde es auch grundsätzlich wirklich schön zu sehen, wo es gerade hingeht. Aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben, weil es könnte jetzt echt ein spannendes Momentum entstehen, auch eben durch so, ja, große Namen und so Powerhouses wie Monarch, dass die jetzt rüberkommen, ja, und vielleicht hier das Ganze mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Wir sind auf jeden Fall ready und wir haben uns auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Zeit genommen als sonst, was in Ordnung ist, aber jetzt müssen wir in einer Rekordzeit unsere drei Kategorien noch unter die Haube kriegen. Schaffen wir, Lisa, schaffen
Okay.
wir. Mit welcher Bubble starten wir? Du darfst blind ziehen und entscheiden, wie wir weitermachen.
Ich nehme die in der Mitte.
Die in der Mitte ist das Shootout.
Ah.
Das habe ich vorbereitet. Es ist eine Schnellfragenrunde, die wir jetzt sofort anpfeifen. Was ist dein Lieblingsstadion in der ganzen Welt?
Stadion Lichterfelde.
Kam schnell. Muss auch sein. Ich kann nur allen empfehlen, mal vorbeizukommen. Am 23.11. sind auch wieder ganz viele Investoren da. Da haben wir ein Treffen gemeinsam. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du die Nerven verloren, als Billie Jean King angefangen hat, dem FC Viktoria Berlin zu folgen?
Also bei mir eine 6 tatsächlich.
Okay, wow.
War schon aufregend, aber ich glaube, wenn du die Frage meiner Co-Gründerin Felicia Mutterer stellen würdest, die ein absoluter Tennis-Fan ist und glaube ich Billie Jean King-Fan ist 3000, bei der ist es wahrscheinlich eher eine 12.
Ja, schön. Auf jeden Fall geil. Habe ich mich gefreut. Die ist ja Investorin bei
Ja.
Monarch. So kam das zustande, aber cool. Wir werden immer internationaler, Luis. Was ist dein kühnster FC Victoria Berlin Traum?
Dass wir die Champions League gewinnen.
Wann glaubst du?
Ist die Frage, wie das wieder, ich bin ja auch sehr, immer sehr realistisch in dem Sinne. 2035.
Wow, das dauert ja noch. Aber okay, you heard it here first. Stell dir vor, es stimmt. Das wäre krass. Lieber Agentur oder lieber Vereinsarbeit?
Also ich, wenn es um Victoria geht, immer Verein. Alle anderen Vereine würde ich immer sagen, lieber Agentur. Ich hab damals tatsächlich ja schon mal beim Verein gearbeitet und fand es sehr ernüchternd und war halt eigentlich dann kein Fan mehr davon, im Verein zu arbeiten. Und Victoria hat mich natürlich eines Besseren belehrt.
Wie schön. Was ist dein Lieblingsfußball-Podcast?
Der Frauenfußball-Podcast von unserer Stadionsprecherin Nina Potzel.
Wie heißt der nochmal?
Ich glaube, es ist einfach Frauen.Fußball-Podcast.
Ja, geil. Checken wir aus. Hau ich in die Shownotes. Und welcher Fußball ist dein Lieblingsfußball?
Natürlich der Frauenfußball.
Natürlich.
Also,
aktuell der in der zweiten Liga, habe ich gehört.
So, ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin ehrlich, ich habe gestern auch nochmal mit Spielerinnen von uns dazu gesprochen, weil es nochmal so um diese Diskussion ging. Muss das Spiel angepasst werden im Sinne von kleinere Tore, kleineres Spielfeld, anderer Ball? Und ich bin wirklich so hin und her gerissen bei dieser Frage. Und aber was ich wirklich finde, die, also sämtliche Spiele, sei es Nationalteam, sei es aber auch Bundesliga oder auch unsere Spiele, die machen echt Bock. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt gerade dadurch, dass so viele, also dass halt dieser, dass dieser Sport sich so professionalisiert hat und so viel athletischer geworden ist, etc., habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man da jetzt gerade was ändern muss, sondern ich habe wirklich selten Spiele, wo ich denke, boah, puh. Und selbst das ist ja normal. Also ich meine, wie viele Männerspiele gibt es, wo du denkst, oh ja, gut, das ist jetzt zäh oder langweilig oder was weiß ich was. Deswegen, Frauenfußball auf jeden Fall.
Schön. Damit hast du die Shootout-Runde schon überstanden. Wie machen wir weiter?
Von dir aus gesehen links. Yes.
Links. Ich bin gespannt auf deinen Head Coach. Das ist eine Person oder vielleicht auch eine Aktivität oder was immer für dich jetzt aufkommt, die dir in der Vergangenheit in schweren Momenten geholfen hat wie ein Head Coach. Jemand, der dich aus einer schweren Situation entweder einer konkreten rausgecoacht hat oder das immer wieder tut.
Boah, also da muss ich, es ist tatsächlich viel mein Freund, weil der selber auch, also der ist auch super nah dran an Victoria natürlich, natürlicherweise, aber er ist tatsächlich auch unser Teamfotograf und arbeitet selber auch im weitesten Sinne auch in dem Bereich Sportmarketing, also kennt auch sehr viele Abläufe etc. Und das hilft wirklich immer sehr viel, die Dinge mit ihm zu teilen und zu besprechen und seine Perspektive zu hören, die auf der einen Seite, wie gesagt, schon nah dran ist, aber natürlich nochmal mit einer anderen Distanz. Also das ist tatsächlich sehr hilfreich.
Ist er ein ruhiger Typ, der nüchtern auf die Dinge schaut? Oder wie ist seine Herangehensweise?
Nee, er ist dann immer so, so ein bisschen der Ausgleich, weil ich bin ja eigentlich schon sehr ruhig und dem Sinne ausgeglichen und wie gesagt, eher dieses Introvertierte, eher so dieses, ne? Und er ist dann manchmal so eher derjenige, der sagt so, nee, jetzt muss dann doch mal auf den Tisch schauen.
Ja, schön. Spannend. Ja. Guter Head Coach. Shoutouts an Kai, der ausgezeichnete Fotos macht. Ohne ihn hätten wir auf jeden Fall nur halb so viel und so guten Content. Und die letzte Kategorie, da bin ich sehr gespannt drauf, ist noch dein Thema, dein Einwurf, den du uns mitgebracht hast. Worüber möchtest du noch sprechen?
Ja, und da hast du jetzt die Wahl. Ich habe ein Fußballthema, und ich habe aber auch noch ein anderes, eher aktuelles kulturelles Thema. Da darfst du jetzt, habe ich dir jetzt überlegt, dir die
Ich
Thema.
möchte aber beides, weil ich glaube, das Fußballthema habe ich mir auch aufgeschrieben, das habe ich aus Zeitgründen jetzt hinten runterfallen lassen und ich möchte auch immer kulturelle Dinge hören. Also starten wir mit dem Fußball und dann machen wir noch das andere.
Genau, also Fußball für mich gerade ein Thema, was mich total beschäftigt, ist das Thema Kreuzbandrisse.
Kreuzbandrisse, ja. Geil.
Ja,
Ja.
weil es einfach unfassbar präsent ist und weil ich zumindestens, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gerade nur immer die Schlagzeilen sehe, Spielerin XY hat sich das Kreuzband gerissen, wir haben eine Epidemie, es sind so viele Kreuzbandrisse wie noch nie zuvor, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen europäischen Ligen. Und ich so das Gefühl habe, aber noch, es gab noch keine so richtige Lösung. Also nirgendwo kam dann irgendwie, so wie jetzt die DFB-Schlagzeile, 100 Millionen werden in diese Ausgründung gesteckt, dass man gesagt, okay, ey, und hier sind noch mal so und so viele Millionen, jetzt packen wir das Geld irgendwie in Studien beziehungsweise in Maßnahmen, um halt dem entgegenzuwirken. Und das verwundert mich total, weil ich das Gefühl habe, wir haben gerade noch keine. Es gibt gerade keine Lösung oder zumindest einen Weg heraus aus dieser Misere der vielen Kreuzbandverletzungen, die so unfassbar furchtbar sind für die Spielerin in dem Moment, aber halt, was das halt auch für die bedeutet, in dieser immer noch nicht hundertprozentig absoluten professionellen Struktur oft in der ersten, zweiten und von mir aus auch Regionalliga. Genau, das beschäftigt mich gerade sehr.
Glaube ich. Und es ist witzig, falsches Wort. Es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich gerade auch noch ein Video darüber gesehen, wo das, ich weiß nicht mehr, wer sie war, eine Creatorin, genau das so angesprochen hat wie du und aufgerufen hat, dass das furchtbar ist und dass das ja so nicht weitergehen kann. Und die Incel-Kommentare darunter schon wieder so, ja, also ist Fußball doch nichts für Frauen? Dann müssen die Frauen wohl aufhören, Fußball zu spielen. So, die Zeichen sind doch klar. Warum ist das Quatsch?
Naja. Fragst du mich das, warum das Quatsch ist? Ja, naja, weil also der Hintergrund ist ja, warum diese vielen Kreuzbandrisse passieren, ist einmal A, dass die ganze Trainingslehre ja auf dem männlichen Körper quasi fundiert ist. Das heißt, nochmal sämtliche Studien, aber sämtliche sportwissenschaftlichen Lehren sind halt einfach auf dem Männerkörper, was ja auch kein Phänomen ist, was du nur im Sport hast. Also ja auch in der Medizin ist ja ganz
Überall.
viel auf den Männerkörper geeicht und nicht auf den Frauenkörper. So, das heißt, und du hast einfach faktisch einen anderen Körperbau bei Frauen und Männern. Das heißt, du hast ganz andere Kräfte, die auf die Knie bei Frauen wirken und die halt dazu führen, dass halt die Kreuzbänder häufiger reißen. Plus, du hast das ganze Thema Menstruationszyklus, der halt in vielen Profiteams schon berücksichtigt wird und wo darauf eingegangen wird, was das mit deinem Körper, was es auch mit Bändern macht, wenn du in bestimmten Phasen in deinem Zyklus bist. Und das andere ist natürlich, dass die Anzahl der Spiele enorm gestiegen sind, durch in Deutschland Vergrößerung der Liga. Du hast neue Wettbewerbe, so, und das heißt natürlich auch, die Intensität steigt an für die Spielerin. Plus gegebenenfalls, du hast nicht die gleichen Infrastrukturen wie die Männer. Also ein Beispiel, Männer fliegen zu ihren ganzen Spielen mit dem Flugzeug, chartern sich was weiß ich. So, die Frauen müssen vielleicht teilweise dann doch mit dem Bus, Bahn, was weiß ich was, zu den Spielen fahren, was halt einfach ja nochmal eine andere Herausforderung birgt, auch in den Reha-Maßnahmen. Die sind halt, wie gesagt, nicht Vollprofis, vielleicht haben noch einen anderen Job. Also das heißt, es gibt ganz viele Gründe einfach, warum diese Kreuzbänder reißen, die nicht damit zu tun haben, dass Frauen nicht geschaffen sind für den Fußball.
Ja, crazy. Wie wird denn das Thema periodenbasiertes Training bei Victoria eingebunden?
Also bis jetzt noch nicht in dem Maße, wie wir uns das gerne wünschen würden. Wir haben dazu bereits Workshops gemacht, einmal um vor allem auch das unser Trainerinnen-Team erstmal aufzuschlauen, weil also ich glaube auch noch bei Frauen selber gibt es ganz viel Nachholbedarf, einfach weil es nie so richtig thematisiert wurde. Ich glaube, ganz viele Frauen verstehen auch noch gar nicht, was ein Zyklus bedeutet, was das Phasen sind, was das für dich allgemein, aber insbesondere im Leistungssport für deinen Körper bedeutet. So, das heißt, damit haben wir angefangen. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir es halt wirklich sehr, sehr, also dass wir es halt trackt, ne? Und dass halt die Spielerinnen auch entsprechend immer angeben, an jedem Tag, wie fühle ich mich? Also jetzt nicht nur bezogen auf den Zyklus, aber das spielt dann natürlich mit rein, sondern wie sie sich fühlen, wie haben sie Training verkraftet, um dann halt darauf zu reagieren, was das bedeutet. Und ich glaube, so der erste Schritt ist halt, finde ich erstmal, dass die Spielerinnen kein Unbehagen mehr da zu haben, zu sagen, so, boah,
Schön.
ich habe jetzt gerade einfach, ne, ich habe die Tage, die halt immer am schlimmsten sind, so, wo ich mich einfach körperlich nicht gut fühle. Und ich muss jetzt mal einen Schritt rausnehmen aus dem Training und dass das aber nicht direkt sanktioniert wird mit, okay, du trainierst nicht mit, deswegen berücksichtige ich nicht für die Aufstellung oder irgendwas. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und wie gesagt, dieses Wissen zu schaffen, erstmal in allen Bereichen, nicht nur Spielerinnen, sondern auch das Staff-Team, um dann darauf aufzubauen.
Spannend. Das wird wirklich noch ein Knackpunkt, sowieso grundsätzlich in jedem sportlichen Bereich, nicht nur im Fußball.
Ja.
Dieses Thema Auswirkungen der Periode und der Hormone ja damit auf Bänderleistung
Ja.
und so, ja, zu knacken.
Ja, und du kannst
Schönes
da.
Thema.
Und du kannst da ja auch super gut mit spielen, ne? Also du hast ja auch Phasen, wo du härteres Training viel
Ja,
besser
voll.
verkraftest, ne? Also deswegen, es hat auch ein absolutes Potenzial da.
Kann nicht, I can't wait. Ich kann es nicht abwarten, bis das Thema endlich ausreichend geklärt ist und die ACL-Tears runtergehen.
Ja.
Ich möchte jetzt aber noch dein zweites Thema hören. Wir sind hier ein bisschen on the edge mit der Zeit. Aber du,
Sonst nimm,
komm.
ja, genau, kannst ja sonst gucken, was du sonst rausschneidest. Nee, mein zweites Thema, weil es gerade auch so viel diskutiert wird und ich es auch super spannend finde, natürlich die Haftbefehl-Doku. Und
Oh, der kommt unerwartet, aber geil, ja,
ja,
okay.
nee, voll, aber ich dachte irgendwie, ne, weil es gerade so präsent ist und also krasser Film erstmal vorab, krasse Story, unfassbar. Also mir tut dieser Künstler unfassbar leid, einfach so von der Geschichte. Und das ist ganz schwer, finde ich, zu sehen, ja, wie es ihm geht. Aber was ja daneben total diskutiert wird, am Anfang gab es ein absolutes in Himmel heben von der Frau, von Nina, wo gesagt wurde, so was, das ist die perfekte Frau, die ist super loyal, die
Loyal, ja,
steht
genau.
immer an der Seite ihres Mannes, egal was der macht und so, was für eine Traumfrau. Und das war ganz spannend, weil sich dann so nach ein paar Tagen so die Stimmen dann irgendwann so gesagt haben, so, das ist gerade echt krass, weil, also erstmal Respekt für diese Frau, ohne Frage, eine ganz tolle Frau. Aber dass sie bei ihm bleibt, bedeutet doch nicht, dass sie die perfekte Frau ist, sondern das ist, also das darf ja nicht sein. Und gerade so dieser Gedanke, wenn man es umdrehen würde, wäre sie diejenige, die Künstlerin wäre, die Drogenmissbrauch hat, die Kinder am Ende ja im Stich lässt. Sie wäre keine Heldin, sondern
Sie wäre eine Rabenmutter.
sie wäre eine absolute Rabenmutter und sie würde vernichtet werden. Und das finde ich ganz spannend, weil das so diese ganze Diskussion gerade, ne, es gibt jetzt ja auch den Begriff toxische Weiblichkeit, ne, also was sind halt Dinge, wo man halt sagen, okay, wir sind wirklich emanzipiert und was sind dann am Ende aber auch nur unter diesem Deckmantel Emanzipation, dann doch wieder bestimmte Dinge, wo du reingepresst wirst, weil es halt das Rollenbild der Frau ist, weil man würde sicherlich auch über zu Nina sagen, sie ist eine Powerfrau, weil sie das so aushält, aber das ist ja Bullshit. So, also sie ist eine tolle Frau, ohne Frage, aber es geht ja nicht darum, dass du 100% loyal zu deinem Mann sein musst, um eine tolle Frau zu sein. So, das war Finde ich
Ja,
ganz
voll
spannend.
spannend. Geiles Thema. Ich habe die Doku natürlich auch geguckt und ich zerstückel manchmal Filme, die ich gucke. Dann gucke ich die erste Hälfte an dem einen Abend und die zweite Hälfte vielleicht beim Mittagessen am nächsten Tag oder irgendwie so. Und ich habe es quasi gar nicht gecheckt. Ich dachte, ich spinne, weil dieser krasse Wechsel, wo er auch physisch ja komplett, ich wollte gerade entstellt sagen, aber in die Richtung geht es ja auf jeden Fall, wo er komplett anders aussieht und seinesgleichen, seiner selbst nicht mehr gleicht. Ich habe es gar nicht gecheckt erst. Und dann ist mir das Ganze erst, das Ausmaß erst bewusst geworden sozusagen. Und ich finde es auch so interessant, dass wir ja trotzdem auch in unserer Gesellschaft das immer noch so glorifizieren. Fame, Money, keine Ahnung, du kannst machen, was du willst, alle liegen dir zu Füßen. Und das ist ja genau das, was ihn, aber ja auch so viele andere. Da gibt es ja diesen, wie heißt es, ist der 27 Club?
Habe ich noch nie gehört.
Künstler, die vor dem 27.
Ach
Lebensjahr
so.
sterben. So Kurt Cobain ist da drin.
Amy,
Elvis im Zweifel auch. Ja, Amy Winehouse,
Amy
so.
Winehouse, ja. Ja, und
Es
also
ist
ich.
doch, krass.
Ja.
Warum verherrlichen wir das alle so?
Naja, weil das muss man ja schon sagen, und das ist ja auch da wieder unfassbar bei rumgekommen, also ne, rausgekommen bei dieser Doku und auch bei diesen ganzen wertschätzenden Worten, die alle anderen Rapper ja auch haben, ne? Also das, was er geschaffen hat mit seiner Musik, mit seiner Kunst, das ist ja auch, das findest du sonst nicht. Und es ist, glaube ich, schon so, dass du, also dass natürlich aus so einer Verletzbarkeit oder aus so einer Verletzung dass natürlich sehr starke Messages daraus entstehen, weil du dich mit einer sehr dunklen Zeit oder einer Herausforderung auseinandersetzt. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Krux, ne? Also, weil wenn du happy, happy bist, so, dann kommen schöne, wahrscheinlich am Ende Popsongs raus, so, die super sind. Aber ich glaube, so diese richtige Kunst, wo du sagst, das ist, was er geschaffen hat, das hat den Rap Deutsch in Deutschland verändert. Und das ist, glaube ich, die Krux, dass du dann halt dieses aus diesem Schmerz heraus quasi das entsteht. Und das, glaube ich, ist bei den anderen Künstlern, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich ähnlich gewesen. Aber ich bin voll bei dir und ich finde, es gibt immer noch einen Moment, wo du gerade in dem Umfeld und gerade als diejenigen, die hinter ihm stehen, und sage ich mal, ihn als Business begreifen, weil sie,
Begreifen.
genau, begreifen, weil sie halt ihn. Weil das Geld für sie bedeutet, dass es da nicht irgendwann einen Cut geben muss, wo du sagen musst, es geht so nicht weiter.
Das dachte ich noch, als sie ihnen gesagt haben, ja, und wir haben zu seinem Geburtstag diese fette Show gemacht und auch keine Ahnung, ob er kommt. Wir haben jetzt hier für Abermillionen das Ding gemietet und ausverkauft. Die wussten ja, wie der schon am Stock geht und dass der
Voll.
einfach krank ist, aber haben weiter gemolken. Spannend. Geiles Thema. Schön, dass wir zwei Einwürfe gemacht haben. Und damit die Folge jetzt nicht völlig aus den Fugen gerät, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Strich drunter. Lisa, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Monarch erzählt hast, dass du uns deinen Blick auf die aktuelle Situation im Frauenfußball gegeben hast. Richtig cool. Wir nehmen alle mit, dass wir neugierig bleiben sollen, dass wir nie aufhören zu lernen und Dinge zu hinterfragen. Und zu guter Letzt darfst du den Podcast abschließen mit einem Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an unsere ZuhörerInnen, warum man deiner Meinung nach nie aufhören darf, an seine Träume und Visionen zu glauben.
Weil das absolut rewarding ist, wenn dann zumindest ein Teil der Träume in Erfüllung gehen. Und ich glaube, es lohnt sich immer zu kämpfen, es lohnt sich immer groß zu träumen, um für sich selber auch so einen Kompass zu haben. Und ich glaube auch, und das ist auch fest in mir verankert, ich glaube, es ist viel schöner, wenn man Auf und Abs hat, in den Emotionen, aber auch in den Herausforderungen, weil ich glaube, wenn man immer nur so auf einer Linie bleibt, wenn alles immer nur so gut ist, ist es okay. Aber ich glaube, gerade so diese Höhen und Tiefen lassen einen dann vor allem dann diese Höhen absolut abfeiern und sich richtig gut fühlen.
Wie schön. Hoffentlich auf ganz viele weitere Höhen gemeinsam mit dem FC Viktoria Berlin. Und ihr seid ja wirklich der Inbegriff dafür, was du gerade gesagt hast, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Ich freue mich schon auf den Champions League-Titel 2035. Liebe Lisa, alles Gute und vielen Dank.
Danke dir. Ciao.